Ein Vortrag von Rudolf Steiner, gehalten in München am 6. März 1909. Gesundheit für Körper, Seele und Geist. Meine sehr verehrten Anwesenden, Gesundheit ist ein großer, ein herrlicher Schatz, der von allen Menschen als hohes Gut anerkannt wird. Und obwohl es egoistisch erscheinen könnte, fühlt ein jeder mit Recht, dass die Gesundheit mit dem zusammenhängt, was unserem tiefsten, innersten Wesen entspringt. Gesundheit ist das Mittel für jede Tätigkeit, für die Erfüllung unserer Lebensaufgaben und Lebensziele. Daher muss die Gesundheit als etwas unendlich Wertvolles in den Mittelpunkt der Lebensauffassung und Lebensführung gerückt werden. Der gesund denkende Mensch kann zu trüben Erfahrungen kommen, wenn er sieht, wie unterschiedlich Berufene und Unberufene über Gesundheit und Krankheit urteilen, wie das Wissen über Gesundheit und Krankheit in allerlei Parteischattierungen hineingezogen wird, wie gestritten wird über das Wesen von Heilprozessen und über die Methoden, nach denen man die Gesundheit am besten schützt. So scheint dem Parteihader ausgeliefert zu sein, was eines der größten Güter des menschlichen Lebens ist. Um von Seiten der Geisteswissenschaft das zu sagen, was sie ihrem innersten Wesen nach über Gesundheit und Krankheit vorzubringen hat, müssen wir uns klar darüber sein, dass Geisteswissenschaft nie die Aufgabe haben kann, sich in einer Parteirichtung einzureihen. Ihr ist vielmehr der Standpunkt eigen, ohne Sympathie und Antipathie, ohne Vorurteil auf die Sache selbst einzugehen, ein Standpunkt, der von den Angehörigen der verschiedenen Parteirichtungen besonders geachtet werden müsste. Aber in diesen Parteirichtungen ist es meistens so, dass im Behaupten und Bekämpfen nicht mit einem absoluten Wahren oder Falschen, sondern nur mit Einseitigkeiten gearbeitet wird. Wer nach den grundlegenden Ursachen schauen will, muss weit über den Parteischattierungen stehen, um nicht mit einem Entweder-Oder, sondern mit einem Sowohl-als-auch kommen zu können. Insbesondere was unsere heutige Frage betrifft, sehen wir, dass häufig die eine Partei oder Meinung die andere mit Fanatismus bekämpft. Es gibt eine breite Bewegung, die wenig Günstiges über die offizielle Heilwissenschaft, sprich Medizin, vorbringt. Diese wird vielfach angefochten. Geisteswissenschaft ist aber nicht dazu da, um sich auf einen Laienstandpunkt zu stellen und die offizielle Wissenschaft zu bekämpfen. Sie ist jederzeit geneigt, voll anzuerkennen, was die offizielle Heilwissenschaft durch ihre Erkenntnis an sachgemäßen Urteilen und durch ihre Methode an Heilmitteln herbeischaffen kann. Die Geisteswissenschaft möchte gern mit der offiziellen Wissenschaft gehen. Diese ist aber in einem ungeheuren Dogmatismus, dem materialistischen Dogmatismus, so eingeschnürt, dass der größte Teil derer, die über Geisteswissenschaft urteilen, kaum anders kann, als das, was diese zu sagen hat, als töricht und dilettantisch zu bezeichnen. Aber gerade über diese Frage muss von Seiten der Geisteswissenschaft gesprochen werden. Vorher müssen wir uns aber vor Augen führen, wie die anderen Parteien ihr Urteil über diesen Gegenstand abgeben. Da ist zunächst die landläufige Anschauung ganz von materialistischem Denken durchdrungen, was ihre Stärke und Schwäche zugleich ist. Es hat sich während der letzten Jahrzehnte viel geändert. Wir sehen, was in der materialistischen Gesundheitslehre versäumt wird, indem wir auf die verschiedenen Glieder des menschlichen Wesens hinweisen, die am Eingreifen in das ganze Getriebe des menschlichen Lebens beteiligt sind. Um anzudeuten, wie sich verhältnismäßig kurze Zeit früher Heilwissenschaft und Gesundheitslehre bewegt haben, möchte ich an den Anatomen Josef Hürtel erinnern, einen der größten akademischen Lehrer der letzten Jahrzehnte. Er trug deskriptive und topografische Anatomie vor. Er sagte, dass er seine Lehrbücher über Anatomie für das Studium vor dem Hören der Vorlesungen geschrieben hat, damit dann das Vorgetragene besser aufgenommen und beherrscht werden konnte. Wenn er den Aufbau des menschlichen Körpers darlegte, hatten seine Hörer die Empfindung, ein Wirken der schaffenden Kräfte wahrzunehmen, wie wenn ein unsichtbarer Baumeister Glied um Glied bildet, weiterentwickelt und zusammenfügt. Er sagte nie etwas über einen Äther oder Lebensleib, aber den Geist seiner Darstellungsweise durchwehten die Kräfte dieses Lebensleibes. Zwischen den Worten seiner Rede war er wirkend zu finden. Ein Ausspruch von ihm möge der Ausgangspunkt für heute sein. Eine Krankheit erkennen kann jeder Arzt, eine Krankheit heilen kann nur der, der weiß, was heilt. Dieser Geist ist heute teilweise gewichen, denn man fasst den Leib nur als physischen Stoff auf und die in ihm wirkende Kräfte als physikalische und chemische Vorgänge. Eine solche Betrachtungsweise hat, weil sie die herrlichsten Mittel für die Untersuchung entwickelt hat, sehr gute Erfolge gezeitigt, aber nur in gewissen Grenzen. Es gibt für Krankheiten gewisse Gegenmittel, sogenannte spezifische Heilmittel, die im Körper die beabsichtigten Prozesse hervorrufen und dadurch die Krankheiten verschwinden lassen. Der menschliche Körper hat eine Schutzwehr gegen gewisse Krankheitskeime oder er kann solche hervorrufen. Aus der Statistik kann man zum Beispiel die Fortschritte jener Anwendungen nachweisen, die die Sterblichkeitsziffern in den großen Städten außerordentlich herabgemindert haben. Vieles ist so zum Schatz der Heilmittel hinzugekommen. Diesen offensichtlichen Fortschritten stehen aber starke Schattenseiten gegenüber. Was würde der Menschheit bevorstehen, wenn man zum Beispiel die Bazillenfurcht ausnutzen würde und Bestimmungen gesetzlicher Art für die Bekämpfung der Bazillen schaffen wollte? Die Genickstarre zum Beispiel entsteht durch Aufnahme eines Bacillus aus der Umgebung, durch Berührung mit einem Kranken oder mit einem sogenannten Bazillenträger, einem Menschen, der lebensfähige und übertragbare Krankheitskeime in sich trägt, ohne es zu wissen und ohne selbst krank zu sein. Kontrollieren kann man das alles nicht. Es würde das zu unmöglichen Zuständen, zu einer unerträglichen Tyrannei führen. Die Geisteswissenschaft will nicht die gute Wirkung spezifischer Heilmittel in Abrede stellen. Die starke Betonung derartiger Mittel ist aber oft nur eine Parteiflagge, so wie das Wort Gift zur Erzeugung einer Suggestion gebraucht wird, eine Stimmung gegen die Arzneimittel der offiziellen Medizin. Wer mit dem Wort Gift in dieser Art hausieren geht, kann oft nicht einmal sagen, was darunter zu verstehen ist. Es ist auch schwer zu sagen, was Gift ist. Kaninchen fressen Belladonna, Ziegen fressen Schierling, ohne Schaden zu nehmen. Für andere Geschöpfe, auch für die Menschen, enthalten beide Pflanzen starke Gifte. Sokrates starb durch den Schierlingsbecher. Gift ist ein relativer Begriff. Es kommt bei der Anwendung der als Gift bezeichneten Stoffe hauptsächlich darauf an, dass sie, als Arznei genommen, in den beabsichtigten heilenden Sinne helfen können. Neben dieser allopathischen Richtung wollen wir die homöopathische Heilweise anführen. Sie unterscheiden sich voneinander durch ihre Denkweise über die Krankheiten. Die heutige Medizin sieht die Krankheit als etwas an, was im Körper nicht da sein sollte und was daher zu bekämpfen ist. Dagegen sagt die Homöopathie, was uns als Krankheitserscheinungen entgegentritt, das ist der Versuch des Organismus gegen die Schädigung anzukämpfen, deren der Körper ausgesetzt ist. Man muss also versuchen, den Körper darin zu unterstützen, diese Prozesse in richtige Bahnen zu leiten. Es geht nicht darum, die Symptome zu bekämpfen, sondern ihnen Gelegenheit zu geben, sich auszuwirken, damit die tiefer liegenden Schädigungen des Organismus verschwinden. Die Homöopathie wendet als Heilmittel das an, was beim gesunden Menschen die Krankheit hervorruft. Damit bekämpft sie die Krankheit. Mit ihrer Anschauung und ihrem Heilverfahren streift sie nahe an das heran, was die Geisteswissenschaft vertreten muss. Jenseits des physischen Körpers liegt der Architekt, der Auferbauer des menschlichen Körpers, der Ätherleib oder Lebensleib. Für die materialistische Heilwissenschaft erscheint es nahezu als Schande zuzugestehen, dass es einen Ätherleib gibt. Die Geisteswissenschaft will mit dem Dasein des Ätherleibs erklären, was hinter dem physischen Leib als Kräftesystem liegt und ihn durchkraftet. Die Ursache von Erkrankungen können nur im Ätherleib liegen. Während des irdischen Lebens wirkt der Ätherleib im physischen Leib. Erst im Tod trennt er sich von diesem und der physische Leib zerfällt. Es gibt aber nicht nur im Ätherleib Schädigungen, sondern auch im Astralleib und im Ich, die dann im ungünstigsten Sinne auf den Ätherleib zurückwirken. Mit dem theoretischen Zugeben eines Trägers von unbewussten und unbekannten Kräften ist es nicht getan, wenn nicht in richtiger Folgerung dieser Erkenntnisse gewirkt wird, denn sonst ist der Geist nichts als eine leere Theorie. Es muss alles in den Dienst des tätigen Lebens gestellt werden. Es ist zu zeigen, inwiefern die höheren Glieder der menschlichen Natur für unser heutiges Thema in Betracht kommen. Wir haben dabei besonders auf Erkrankungen zu achten, die sich von innen heraus und auf nervöser Grundlage entwickeln, nicht auf solche, die von äußerlichen und innerlichen groben Verletzungen herrühren. Im ersten Fall sind die Ursachen von unzähligen Krankheiten im Geistigen zu suchen. Und es müssen auch die Heilmittel im Geistigen gefunden werden, in den unsichtbaren Gliedern des Menschen. Anknüpfend an den öffentlichen allgemein gehaltenen Vortrag über Ernährungsfragen im Licht der Geisteswissenschaft sei daran erinnert, wie bedeutsam für die Stärke oder Schwäche des Organismus die aufgenommene Nahrung ist. Heute sei darauf hingewiesen, wie der Mensch durch die Nahrungsaufnahme zu Lebenskräften und Lebensvorgängen aller Art in der Umwelt in Beziehung tritt. Er lässt nicht nur diese Kräfte und Vorgänge in sich walten, sondern er wird auch von den Prozessen abhängig, die die Nahrungsmittel in den Menschen einleiten. Der Mensch gibt dabei seine eigene Individualität auf und er muss in der Lage sein, um diese wiederzugewinnen, das Aufgenommene zu verarbeiten. So wie der Mensch durch die Aufnahme der Nahrungsmittel mit der Außenwelt zusammenhängt, so steht er in ähnlicher Verbindung mit der geistigen Welt durch die Organe, mit denen er die Nahrungsmittel verarbeitet. Das ist von ungeheurer Tragweite. Zwischen dem physischen und dem geistigen schwingt der Mensch hin und her wie ein Urpendel. Neigt er sich durch Nahrungsaufnahme zur sinnlichen Natur und deren Stoffen, so zieht er sich dann durch die Verarbeitung der Nahrung wieder in sich selbst zurück. Das geistige Wesen der Natur kommt zur Geltung, indem der Mensch durch Verarbeitung der Nahrungsmittel deren unsichtbaren Geist in sich aufnimmt. Bei richtiger Hingabe werden die Verdauungsorgane zu Werkzeugen, um das Aufgenommene richtig zu verarbeiten. Im umgekehrten Fall wird der Vorgang der Verdauung ungünstig verlaufen. Der Mensch kann dann seinen Stoffwechsel nicht richtig leiten und er wird krank. Das Leben in einem gesunden Astralleib ist ein guter Beurteiler über das Verhältnis zur Außenwelt. Ein Kind, das in dieser Beziehung unverdorben ist, weist manches Nahrungsmittel zurück. Das sollte man beachten und es nicht zur Aufnahme zwingen wollen. Was dem Kind schmeckt, das ist es, was seinen Organismus aufbaut. Das andere ist dafür ungeeignet. Man soll dabei Sympathie und Antipathie des Kindes achten. Zuerst müssen wir dem Kind zu einer ihm dienlichen Nahrung Lust machen. Und indem wir so auf den astralischen Leib wirken, kommen wir auf diesem Umweg zu dem, was von ihm in der geeigneten Weise aufgenommen werden kann. Wer heute unser soziales Leben betrachtet, der weiß, dass unzählige krankhafte Zustände mit dem Astralleib zusammenhängen. Nehmen wir an, der Mensch hat eine Arbeit zu verrichten, die ihm gewohnheitsmäßig geworden ist. Was geschieht da? Beteiligt an einer solchen Arbeit sind der physische und der Ätherleib. Wenn aber dem Menschen etwas zur Gewohnheit wird, wenn er es macht, weil er es machen muss, dann ist der Astralleib nicht an der Sache beteiligt. Wir sehen zahllose Menschen da oder dort sitzen und arbeiten, die den Astralleib kaum beteiligen, höchstens durch Ärger und Unlust. Unter dem Einfluss solcher Bedingungen geht ein Prozess vor sich, den wir einen Erstarrungsprozess des Astralleibs nennen können. Der Astralleib ist nur dann in einem gesunden Zustand, wenn er lebendig in den physischen und Ätherleib eingreift. Wenn wir den Astralleib verhärten und starr machen, ist das so, wie wenn wir eine Maschine vor uns haben, die wir nicht lenken können. Wenn der Ätherleib und der physische Leib den Astralleib ausschalten, ist dieser bei deren Verrichtung nicht dabei. Die Tatsache, dass der Astralleib einen Widerstand findet, hat zur Folge, dass ein solcher Mensch den Widerstand nicht nur als Krankheit empfindet, sondern dass er diese oder jene Krankheit wirklich hat. So ist die Nichtberücksichtigung, das Nichtbeteiligtsein des Astralleibs die Ursache von unzähligen Krankheitsprozessen der Gegenwart. Dem wird nicht in der richtigen Weise entgegengearbeitet. Es wird auf allerlei Äußerliches Wert gelegt, wie zum Beispiel auf das Turnen. Aber so wie in unserer Zeit das Turnen betrieben wird, fördert es nicht eine intensive Gesundheitspflege. Man hat zu sehr den physischen Leib im Auge, man hat im Auge, so muss sich ein Glied bewegen. In der Weise muss der Mensch diese Turnübung verrichten, weil dies den physischen Körper fördert. Man wird begreifen, dass es dahin kommen muss, dass mit jeder Übung ein ganz spezifisches Gefühl der Lust verknüpft ist. Wenn man das ins Auge fasst, dann turnt man sozusagen mit dem Astralleib. Dann wird der Einklang mit dem Astralleib hergestellt. Ich kannte einen Turnlehrer, der war ein Beispiel dafür, wie nicht geturnt werden soll. Es war ein Mensch, der stolz darauf war, dass er Anatomie verstand. Der Mann konnte selber nicht turnen. Er konnte nur angeben, wie die Dinge gemacht werden sollen. Seine Angaben gingen dahin, dass er den Menschen nur von außen betrachtete, nur als einen Zusammenhang von Knochen und Muskeln. Es soll das Turnen vergeistigt werden. Es wird einmal dazu kommen, dass eine jede Turnübung etwas Bestimmtes nachahmt, dass man etwas ganz Bestimmtes nachzubilden meint. Man macht eine Übung und man fühlt, dass man etwas nachahmt, zum Beispiel ein Schiffchen. Das ist ein durchgeistigtes Turnen. Das hat die Nebenwirkung, wenn es in der Jugend betrieben wird, dass der Mensch niemals im Alter zu einem schwachen Gedächtnis kommt. All das Angeführte zeigt, wie die Geisteswissenschaft in die Geschäfts- und Lebenspraxis eingreifen kann. Weil außer dem physischen Körper noch andere, unsichtbare Glieder am Tun und Treiben des Menschen beteiligt sind, können auch sie bei Krankheitsprozessen beteiligt sein. Den Menschen führen zweierlei Leben, ein äußeres und ein inneres Leben. Beide müssen miteinander in Harmonie stehen. Wenn der Ich-Träger gesundend oder gesund erhaltend auf den Astralkörper wirken soll, der in erster Linie Lust und Leid empfindet, so muss unser Innenleben richtig gelenkt werden. Es muss sich in Übereinstimmung mit der Gesetzlichkeit des allgemeinen Weltdaseins befinden. Dann erst werden auch der Ätherleib und der physische Leib gesund bleiben können. Wenn aber der Astralkörper nur Schmerz und Kummer empfindet, nicht aus einer sorgenvollen Stimmung herauskommt, dann leiden auch die beiden unteren Glieder, weil sie nicht genügend mit Kräften versorgt werden. Ein reiches und mannigfaltiges Gefühlsleben, das den Tatsachen des Lebens entspricht, ruft Gesundheit des Äther und des physischen Leibes hervor. Die Notwendigkeit einer solchen Angepasstheit an die äußere Welt, wie auch die Begründung dieser Notwendigkeit, ist der Geisteswissenschaft völlig klar, nicht aber dem Materialisten. Alle Kultur soll dahin wirken, dass sie mit ihren Mitteln zur Gesundung hinwirkt. Daher sagt Aristoteles, das Drama soll Furcht und Mitleid erregen. Das soll so angeordnet werden, dass in der menschlichen Seele eine Katharsis dieser Leidenschaft eintritt, eine Art Reinigungs- und Heilungsprozess. Dann wird der astralische Leib so stark, dass er gesundend auf den Ätherleib und den physischen Leib wirken kann. Wir werden im Leben vielfach gesundend wirken durch ein Sich-Abwenden von Freude und Schmerz, durch Sturm und dann wieder Beruhigung der Gefühle. Aber es muss das alles in richtigem Maß angewendet und geleitet werden. Der Astralleib bedarf einer Regelung seiner inneren Tätigkeit. Eins der einfachsten und volkstümlichsten Mittel dafür war und ist immer noch das Auftreten des Clowns in den Zirkusspielen. Für viele Menschen hat die Freude und das Lachen über dessen drolliges Treiben das Durchschauen seiner Tätigkeit etwas außerordentlich Befreiendes und Gesundendes. Diese Lustempfindung des Astralleibs wirkt im besten Sinne auf den Äther und physischen Leib zurück. Alle derartigen Dinge sind bewusst in das menschliche Kulturleben hineingebracht worden. Man förderte sie, weil man darin wichtige Gesundungs- und Ausgleichungsprozesse für die menschliche Natur sah. Der Ich-Träger und der astralische Leib sind stark daran beteiligt, wie der Mensch die Wirkungen der Außenwelt verträgt. Viele Menschen leiden stetig unter schlechter Verdauung. Man weiß im Allgemeinen wenig darüber, dass die Interessen eines Menschen seine Sympathie oder Antipathie für gewisse Dinge und Vorgänge mit dem Verdauungs- und Ernährungssystem in engem Zusammenhang stehen. Nicht eher wird man sich darüber klar werden und entsprechend helfen können, und zwar gründlich helfen können, als bis man überzeugt beobachtet hat, wie der Astralleib einen ausschlaggebenden Einfluss auf das Ernährungs- und Verdauungssystem ausübt. Beim Lachen dehnt sich der ganze astralische Organismus aus und beim Weinen zieht er sich zusammen. Beim Lachen ist das Empfinden eines Überlegenheitsgefühls über die Außenwelt da, etwas außerordentlich Wohltuendes für den Ich-Träger. Das Weinen ist ein linderndes Gegenmittel gegen den Schmerz oder auch die Freude, die der Mensch in seinem Astralleib erlebt. Tränen sind erleichternde Aussonderungen aus dem Blut, dem physischen Ausdruck des Ich, das in letzter Linie alle Empfindungen in sich vereinigt. Alle diese Beziehungen sind ins Auge zu fassen, wenn man über Gesundheits- und Krankheitsfragen reden will. Ferner sehen wir, wie das menschliche Ich einen Rhythmus von 24 Stunden durchmacht. Morgens beim Aufwachen erlebt es jeweils mit einem eintägigen Zwischenraum dasselbe. Einen ähnlichen Rhythmus wie das Ich erlebt der Astralleib, und zwar in einem Zeitraum von 7 Tagen. Dann kommt er an seinen Ausgangspunkt zurück. Der Ätherleib aber macht das erst in 28 Tagen, einen Vorgang, der sich besonders im Leben der Frau zeigt. Vergleichsweise könnte man für das Ich den Sekundenzeiger, für den Astralleib den Minutenzeiger und für den Ätherleib den Stundenzeiger anführen. Wie diese, so überdecken sich die verschiedenen Rhythmen der Glieder der menschlichen Wesenheit. Vom Zusammentreffen des Rhythmus des Ätherleibs mit dem des Astralleibs hängt es ab, wie der Mensch gewisse Erlebnisse verträgt. Wenn in einer bestimmten Stellung im Rhythmus des Astralleibs eine starke Fiebererregung entsteht, kann in 7 weiteren Tagen der Ätherleib das Fieber bekämpfen. So ist auch die Wirkung der höheren Glieder des Menschen auf einzelne Teile seines physischen Körpers. Es bestehen derartige starke Einflüsse auf Lunge und Magen, auf Niere und Gehirn, auf das Nervensystem und so weiter. Wird dieses in allen Einzelheiten richtig erkannt, so gewinnt der Mensch wie der richtig erkennende Arzt einen ungeheuren Einfluss auf Krankheit und Gesundheit, wenn er sich in seinem Handeln immer lebendig bewusst ist, dass er auf das Geistige und von diesem aus auf das Physische sicher wirken kann. Man spricht viel vom Einfluss des Lichtes, aber leider nur von dessen Einfluss auf den physischen Leib. Das ist aber so unmittelbar nicht richtig. Dieser Einfluss beruht auf tiefer liegenden Vorgängen in der Menschennatur, die von einer unzweifelhaften Wirklichkeit sind für den, der sie erkennt. So wirkt zum Beispiel bei einem Erwachsenen durch Erregung der Vorstellung und Empfindung das blaue Licht beruhigend, das rote Licht anregend. Bei entsprechendem Verhalten in Meditation und Konzentration sieht der Mensch unter diesem Einfluss in ganz andere Gebiete der geistigen Welt hinein als unter gewöhnlichen Umständen. Die Chromotherapie, die derartige Mittel benutzt wie hier in München Dr. Pipers, kann nicht mit der materialistisch arbeitenden Therapie verglichen werden, weil bei dieser Anwendungsart der Astralleib und das Ich als mitwirkend herangezogen werden und durch deren mittelbaren Einfluss heilende Prozesse ausgelöst werden. Das Neue daran, dass damit gerechnet wird, es gibt eine geistige Welt, in der unter Mitarbeit des Menschen selbst gesundende Kräfte für den menschlichen Leib zum Einfluss gebracht werden, indem Farben, Töne und daraus gebildete Gedankenkomplexe bestimmte heilend wirkende Vorgänge zu den in Behandlung genommenen Leiden hervorrufen, die meist nervöser Art sind. Wenn sich der Mensch Vorstellungen passiv hingibt, wie bei einer Fotografie, so ist das nur eine Reproduktion von Wahrnehmungen in grobglotziger Form. Diese Vorstellungen sind die ungesundesten für den menschlichen Organismus, da sie nicht belebend wirken, ja sogar das menschliche Innere ertöten. Astral und Lebensleib können dabei ihre Kräfte nicht in den physischen Leib ergießen. Dieser kann nicht von ihnen durchkraftet werden. Es folgt Missbehagen und in weiterer Folge auch Krankheit. Anders wirken aber Vorstellungen, die vom Menschen durch seine Fantasie, durch sein eigenes, freies Vorstellen, selbst schöpferisch, nicht nachahmend produziert werden. Diese wirken bei richtiger Lenkung des Interesses und der Aufmerksamkeit gesundend auf den Menschen ein. Niemand leidet an gestörter Verdauung, der sich für alle Vorkommnisse interessiert, der seiner ganzen Eigenart nach harmonisch im Weltgeschehen drinsteht. So tut es die Geisteswissenschaft, wenn sie zum Geistigen hinführt, das hinter allem Physischen als dessen Urgrund und Förderung steht. So soll Lebensfreude, Wärme und Sympathie in unsere Seele gegossen werden. Die Geisteswissenschaft kann auf diesem Umweg ein Urheilmittel für alle Krankheiten werden. Man soll nicht stets abwechselnd von Interesse zu Interesse eilen. Das wirkt sehr ungesund. Das richtig geleitete Interesse soll auf das Zentrum, auf den Kernpunkt des Lebens gehen. Dann wendet sich der Mensch dahin, wohin ihm die Geisteswissenschaft die Richtung gibt. Unter den heutigen Bildungsverhältnissen findet der Mensch auch an dem Kleinsten etwas Interessantes. Er braucht nicht die Außenwelt, um Neues anzubetteln, unfähig selbst etwas zu finden, sondern er soll sich dazu erziehen, durch sich selbst und in sich selbst den Quell des Interesses zu finden, das die Seele stark, kräftig und gesund macht. Die Geisteswissenschaft ist kein und gibt kein Lebenselixier, das nur passiv genommen zu werden braucht. Das Leben ist sehr mannigfaltig und so wirkt die Geisteswissenschaft auf jeden Menschen anders. Sie setzt seine individuellen Kräfte frei und führt ihn dadurch zum Mittelpunkt der Welt. Sie ist ein Quell der Gesundheit, der sich in alle seine Glieder ergießt. Sagen, was heilt, kann nur derjenige, der den ganzen Menschen in seiner Vielseitigkeit erkennt. Nur die Geisteswissenschaft kann uns Gesundheitsempfehlungen geben, die den Menschen zum Herrn über sein Instrument, über den physischen Körper machen, sodass der immer stärker wird und sich gesund erhält. Der Mensch kann sich gesund erhalten, wenn er gesund ist. Ist er erkrankt, muss er sich vom richtigen Arzt in seine Krankheit hineinwirken lassen. Daher ist stets die Hauptfrage zu beantworten: Wie erhalte ich mich gesund? Der Mensch, der imstande ist, Störungen richtig und rechtzeitig auszugleichen, um einer ausgesprochenen Krankheit zu entgehen, der weiß auch, dass seine eigenen inneren Kräfte fähig sind, Krankheiten zu heilen. Daher ist die Geisteswissenschaft richtig angewendet ein sicheres Mittel zur Lebenshoffnung und Lebenssicherheit, ein Mittel zur Erfüllung unserer Aufgaben und Pflichten im Leben.